Ihr Lieben, Advent, welch besondere Zeit. Wir machen es uns behaglich, trotz der Aufforderung, Strom zu sparen, Lichterketten an Fenstern und vor Häusern. Und ich freue mich auf die schönen alten Adventslieder, die unsere Gottesdienste besonders machen. Auch jene, die mit Kirche nicht viel am Hut haben, lassen alte Bräuche aufleben. Adventskranz und Tannengrün, Lebkuchen und Kerzenduft, Gemütlichkeit. Der Einzelhandel hält eine schier unüberschaubare Bandbreite von Adventskalendern bereit. Von Schokolade über Lego City und Playmobil bis hin zu 24 Türen mit Dosenbier. Alles zu haben, um sich das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Advent und dann Weihnachten. Was das wohl für die Menschen in der Ukraine diesmal bedeutet? Eigentlich möchte ich gar keine Nachrichten mehr verfolgen, denn da wird mir die dunkle Welt schonungslos vor Augen geführt. Die Welt mit all ihren Brüchen und Scherben. Dazu gehören für mich all jene, die diese Welt wieder und wieder aufteilen wollten in wir und die anderen, in Freunde und Feinde, wobei die Gruppe der Feinde natürlich viel größer ist. Trump hat damit schon mal die Präsidentenwahlen gewonnen. Jetzt tritt er wahrscheinlich wieder an. Armes Amerika, arme Welt. Ja, andere aufzuhetzen hat Konjunktur. Der gesellschaftliche Ton hat sich enorm verschärft. Nicht nur auf Facebook, auch im Supermarkt. Ziel sind dabei oft die Minderheiten, die Menschen auf der Flucht, die Einwanderer, überhaupt die Schwachen. Einfache Lösungen für komplexe Probleme, das hat scheinbar immer schon gegriffen, leider auch jetzt wieder. Wie gesagt, bei all dem möchte ich am liebsten gar nicht mehr in die Zeitung schauen, mich lieber zurückziehen. Eine Tasse Tee und Kekse sind doch allemal besser, als sich mit all den Beklopften auseinanderzusetzen, den Queren oder wie sie alle heißen mögen. Und dann sehe ich mir die Predigttexte an, die für die Adventszeit vorgesehen sind. Da ist nichts mit Besinnlichkeit und Kerzenschein. Stattdessen spricht Jesus darüber, wie die Welt sein wird, und zwar ganz am Ende, wenn er wiederkommt. Ich lese uns Matthäus 24, 1 bis 14 nach der Übersetzung der Basisbibel. Jesus verließ den Tempel und wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger zu ihm. Sie wollten ihm die Tempelanlage zeigen mit ihren prächtigen Bauwerken. Doch Jesus sagte zu ihnen: Ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten: Sag uns, wann wird das sein? Und an welche Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortete: Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt, denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann wenden sich viele vom Glauben ab. Sie werden sich abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören. Und erst dann wird das Ende kommen. Bevor wir in den Text gehen, zunächst eine uralte Legende. Sie handelt von einem Bauern, der mit einem Pferdewagen nach Konstantinopel unterwegs ist. Eine alte Frau am Wegrand spricht ihn an und bittet darum, mitfahren zu dürfen. Er lässt sie auf den Wagen steigen und neben ihm sitzen. Als er sie näher anschaut, stellt er fest, dass sie unheimlich aussieht. Er bekommt Angst und fragt, wer sind Sie? Sie erwidert, ich bin die Cholera. Der Bauer fordert sie sofort auf, abzusteigen. Aber die Frau überredet ihn, sie auf dem Wagen sitzen zu lassen, indem sie verspricht, nicht mehr als 5 Personen in Konstantinopel zu töten. Um zu zeigen, dass sie es ernst meint, überreicht sie ihm einen Dolch. Sie sagt, dieses Messer ist die einzige Waffe, die mich töten könnte. Wir treffen uns in 2 Tagen. Wenn ich mein Versprechen nicht einhalte, dürfen Sie mich umbringen. Nachdem die Frau in Konstantinopel ausgestiegen war, bricht die Cholera aus und 120 Menschen sterben. Der Bauer ist entsetzt und sucht die alte Frau auf, um sie zu töten. Als er sie findet, hebt er den Dolch, hält dann aber inne, als sie sagt, warte, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe nur 5 getötet. Die anderen sind an Angst gestorben. Ihr Lieben, Angst ist etwas Maßloses. Angst ist oft verhängnisvoller als konkrete Gefahren. Und Angst beinhaltet immer die Furcht vor dem Unbekannten. Der österreichische Schriftsteller und Philosoph Elias Canetti schrieb, es gibt nichts, was Menschen mehr fürchten als die Berührung mit dem Unbekannten. Ein Mensch will sehen, was ihm entgegenkommt und was nach ihm greift. Er will es erkennen oder zumindest einordnen können. Darum auch Angst vor der Zukunft, denn die Zukunft ist unberechenbar. Zukunftsangst ist der Inbegriff aller Ängste. Wenn Jesus uns mit einem Wort wie dem heutigen anspricht, dann nicht, um uns Angst zu machen. Stattdessen informiert er erklärt, er hilft uns, das Kommende einschätzen zu können und lässt dabei auch herrlichstes Evangelium aufleuchten. Meine Bitte an Jesus, Herr, nimm uns mit hinein in jene Zeit von damals und zeige uns, was das für unser Heute bedeutet. Jesus und seine Jünger verlassen das Tempelgebäude. Sie gehen zum Kidrontal hinauf zum Ölberg. Im Schein der untergehenden Sonne leuchten die Marmorsteine des Tempels und sein goldenes Dach. Kein Wunder, dass die Jünger ins Schwärmen kommen. Im jüdischen Talmud heißt es, wer den Tempelbau des Herodes nicht gesehen hat, der hat seiner Lebtage keinen schönen Bau gesehen. Dazu auch der Geschichtsschreiber Josephus: Das äußere Ansehen dieses Tempels setzt Geist und Auge in Bewunderung. Den ankommenden Fremden schien er in der Fremde einem Schneeberg gleich, denn wo er nicht mit Gold belegt war, da war er ganz weiß. Jesu Antwort haben wir noch im Ohr: Ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Moment mal, der Tempel steht doch für Ewigkeit. Er ist der Ort, an dem Gott anwesend ist, der Schöpfer all dessen, was für das Leben gut und für die Augen schön ist. Doch Jesus sagt, es wird alles zerstört werden. Und die Jünger, sie scheinen zu begreifen. Sie nehmen es an und setzen die Zerstörung des Tempels mit dem Ende der Welt gleich. Wir erkennen es an dem, wie sie fragen. Sie fragen ja nicht, warum. Warum läuft alles in der Welt auf Zerstörung hinaus? Warum nicht wenigstens beim Haus Gottes eine Ausnahme? Warum Kriege und Hungersnöte? Warum Verrat und Hass? Warum Drangsal und Tod? Das sind Fragen, die hier zu stellen wären. Aber die Jünger tun das nicht. Sie fragen nicht warum, sie fragen wann. Wann wird dies alles geschehen? Die Jünger akzeptieren, dass es mit der alten Erde zu Ende gehen muss. Wozu? Damit die neue Welt Gottes an ihre Stelle treten kann. Für die Jünger ist deshalb nicht die Warum-Frage entscheidend, sondern die Frage nach dem Wann. Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus antwortet, indem er einiges aufzählt, wobei er die Warnung vor Verführern voranstellt. Ihr Lieben, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Jesus wird deshalb konkret. Viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Interessant. Das Kommen in seinem Namen geschieht nicht so, dass sie behaupten, ich bin Jesus. Nein, sie sagen, ich bin der Christus. Die Apostelgeschichte nennt einige dieser falschen Christusse. Teutas, Judas, den Galiläer und den Ägypter. In 1. Johannes 2,18 ist von vielen Wiederchristen die Rede. Wie viele Sektenführer haben sich schon als Verkörperung Christi ausgegeben? Gott sei Dank haben wir Gottes Wort und können prüfen. Auch das, was im Ich-Stil als direkte Rede Christi weitergegeben wird. Versteht mich bitte nicht falsch. Hörendes Gebet und was dabei zugesprochen wird, finde ich hilfreich und gut. Aber es muss im Geist geprüft werden. Genauso wie jede Predigt. Denn allzu oft schleicht sich Verführung ein. Der vorhin erwähnte Ägypter führte 4000 Menschen in die Wüste. Simon Bar Kochba überzeugte im 2. Jahrhundert sogar den berühmten Rabbi Akiba, dass er der Christus sei und gewann Zehntausende von Anhängern. Jesus rät zur Nüchternheit, passt auf, und fährt mit seiner Aufzählung fort, indem er von Kriegen und Kriegsnachrichten berichtet. Er spricht dabei von weltweiten Kriegen, denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen, sagt er, und ein Reich das andere angreifen. Solche Kriege sind erst seit dem 20. Jahrhundert möglich geworden. Ein Reich wird das andere angreifen. Reich kann man auch mit Herrschaft übersetzen. Führe Gestalten ringen demnach um die Herrschaft in Volk und Welt. Ganze Systeme kämpfen um die Weltherrschaft, zu sehen in Russland und China. Und wenn Jesus nun anfügt, an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, dann meint er das wieder global. Was weltweite Hungersnot ist, lernten wir ebenfalls erst seit dem 20. Jahrhundert kennen. Denken wir an Namen wie Welthungerhilfe oder Brot für die Welt. Inzwischen kennen wir auch den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hunger. Wie hat sich jemand geäußert? Klimawandel ist nicht länger nur eine tickende Zeitbombe, sondern eine, die gerade vor unseren Augen explodiert. Des Weiteren warnt Jesus vor vorschneller Erwartung. Denn immer schon lag die Versuchung nahe zu sagen, jetzt ist das Ende. Ihr Lieben, wir rechnen mit Jesu Kommen in Macht und Herrlichkeit, aber wir berechnen kein Datum. Luther ist dafür ein Musterbeispiel für gesunden Glauben. Kennt ihr ja, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Bäumlein pflanzen. Hier einige Negativbeispiele. Der Amerikaner William Miller berechnete die Wiederkunft Jesu auf die Zeit zwischen dem 21. März 1843 und dem 21. März 1844. Viele verschenken daraufhin ihre irdischen Güter. Aus dieser Bewegung entstanden die Siebenten-Tags-Adventisten. Ein anderer Amerikaner, Charles Russell, dachte, die Wiederkunft ereigne sich 1874. Von ihm leiten sich die Zeugen Jehovas ab. Als neue Termine der Wiederkunft nannten sie 1914, 1918 und 1925. Das nur so nebenbei. Wie beurteilt nun Jesus das, was auf die Menschheit und damit auch auf uns Christen zukommt? Es ist noch nicht das Ende. Das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Wehen sind im jüdischen Sprachgebrauch Umwälzungen, die der Neuschöpfung, also dem Reich Gottes, vorangehen. Damit stellt Jesus klar, dass die endzeitlichen Entwicklungen Zeit brauchen. Er verwahrt sich also gegen jeden schwärmerischen Kurzschluss, um nun mit einem Dann fortzufahren. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Ihr Lieben, das 20. Jahrhundert soll die größte Zahl an Märtyrern gebracht haben. Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Idi Amin waren blutige Christenverfolger. Oder denken wir an die Türkei und ihren Völkermord an den Armeniern. 1,5 Millionen Christen wurden damals umgebracht. Bis heute in der Türkei ein absolutes Tabuthema. Ganz nebenbei, leider lebt in vielen Christen die Illusion, man könne ganze Völker für Christus gewinnen. Das ist nirgends gelungen. Daneben findet sich die Illusion, Christen könnten großen Einfluss gewinnen und die Menschheitsgeschichte zum Guten wenden. Jesus sagt was anderes. Christen werden überall eine Minderheit sein. Die kleine Herde wird um seinetwillen gehasst werden. Dafür breitet sich die Gesetzlosigkeit aus. Interessant, Jesus begründet das wie folgt: Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Dem können wir doch nur beipflichten. Es ist kalt geworden zwischen den Menschen. Man begegnet sich mit Misstrauen und Missgunst. Statt der Liebe regiert die Wut. Ihr freien Lauf zu lassen, gilt als Meinungsäußerung. Aber dürfen Wutbürger andere verletzen und niedermachen? Wir können uns fragen, warum regiert das Gesetz der Straße mit lautstarken Parolen des Hasses? Nochmal die Antwort Jesu: Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Die Liebe erkaltet immer dann, wenn sie sich von Gottes guten Geboten emanzipiert. Es gewinnen dann eiskalte Egoismus und hohle Phrasen die Oberhand. Ihr Lieben, angesichts all dieser Warnungen durch Jesus höre ich bei ihm aber auch den tröstlichen Hinweis heraus: Gut, die Liebe wird bei vielen erkalten, bei vielen, nicht bei allen. Es gibt demnach eine treue Schar, die dem Massensog eben nicht folgt. Ihr gilt die besondere Verheißung: Aber wer bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden. Auszuharren, das meint zweierlei: das standhafte Warten auf Jesu Wiederkunft und das duldende Ertragen böser Entwicklungen. Gut, gegen manches kann man sich wehren, aber anderes gilt es halt zu ertragen. Das finden wir in diesem Wort ausharren. Mit anderen Worten, die treue Minderheit der Gemeinde, die kleine Herde, bleibt sowohl unter der Hoffnung als auch unter der Last. Und zwar bis zum Ende, sprich bis zum Abschluss der irdischen Geschichte. Also bis zum Tod oder bis zur Wiederkunft Jesu. Der verheißene Lohn ist die Rettung und damit ungestörte Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus. Damit kommen wir zu den Schlussaussagen Jesu. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören. Und erst dann wird das Ende kommen. Wunderbar. Das Evangelium erreicht die ganze Welt. An alle ergeht die Einladung, im Himmel dabei zu sein. Jesus kann diese Einladung aussprechen. Hat er doch jede Schuld und jede Sünde am Kreuz getilgt. Wenn es hier heißt, alle Völker werden seine Botschaft hören, dann bedeutet das nicht, dass sich nun alle bekehren. Leider. Die Verkündigung bewirkt nicht die Bekehrung ganzer Völker, sondern sondern sie wird zum Zeugnis. Das heißt, jeder Einzelne muss sich entscheiden, ob er dieses Zeugnis annimmt oder ausschlägt. Evangelium zielt immer auf die persönliche Entscheidung. Und dann, erst dann wird das Ende kommen. Die weltweite Mission ist also Voraussetzung für den Abschluss der Geschichte. Ihr Lieben, ich fasse zusammen. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Wer als Erlöser der Welt auftritt, ist unweigerlich ein Verführer. Jesus sagt voraus, dass es viele von diesen Möchtegern-Erlösern geben wird. Zweitens, wenn Jesus Gesetzlosigkeit und Chaos vorhersagt, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass der Mensch das Böse eben nicht in den Griff kriegt. Nur Gott kann das Böse überwältigen und er wird es tun. Anders gesagt, das Böse ist nicht allmächtig, seine Zeit ist begrenzt. Drittens, irgendwann, Gott allein weiß um den genauen Zeitpunkt, beginnt ein neues Zeitalter für diese Welt. Dann herrschen Gerechtigkeit und Liebe und ein umfassender Friede. Wir sehen also, und das ist für mich herrlichstes Evangelium, wir sehen also, Gott wird seine Welt und seine Menschheit nie preisgeben. Damit haben wir eine Zukunft. Sie trägt einen Namen, und zwar den Namen Jesus Christus. Und so lässt sich die Botschaft der Bibel mit dem kurzen Satz zusammenfassen, den der Engel den Hirten bei Bethlehem verkündigt hat. Fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft der Bibel. Fürchtet euch nicht, egal was eintreten mag. Amen.